Einen herzlichen guten Morgen zum Gottesdienst heute hier in unserer Gemeinde. Das Thema ist ja schon angeklungen, ihr könnt es ja vorne lesen. Bibel lesen darf so in der Urlaubs-, in der Ferienzeit, in der Sommerzeit, darf es ein bisschen mehr sein. Weil die Sommerzeit, Jochen hat es auch schon erklärt, ein klein wenig doch mehr Luft, mehr Raum, mehr Zeit möglicherweise bietet, um sich auch mal wieder diesem Thema zu stellen. Und jeder von uns hat ja auch so seine Bibellesegewohnheit, wenn ich das so sagen darf. Der ein oder andere liest vielleicht täglich in der Bibel, der andere ein paar Mal in der Woche. Andere haben vielleicht richtig Schwierigkeiten, dann einen festen Rhythmus reinzubekommen. Anderen fällt es vielleicht momentan gerade schwer, machen eine Bibellesepause. Andere wissen vielleicht gar nicht, wie sie den Zugang finden. Und andere haben vielleicht gerade wunderbare Erlebnisse im Bibellesen, dass sie sagen, Gott spricht zu mir. Wie dem auch sei, von dem Punkt aus, wo du heute stehst, soll die Herausforderung sein, darf es ein bisschen mehr sein oder darf es ein bisschen mehr werden? Ich möchte einsteigen mit einer Begebenheit, die sich vor 13 Jahren zugespielt hat und die auch durch die Medien gegangen ist. Es geht um eine ältere Dame, die in Augsburg gewohnt hat und sie hatte einen Teppich und den Teppich, um den es ging, den könnt ihr hier vorne sehen, ein sogenannter Kerman-Vasenteppich aus dem 17. Jahrhundert. Diese ältere Dame hielt diesen Teppich nicht für wertlos, aber höchstens so mittelprächtig. Aber sie hatte sich an dem Muster satt gesehen über die Jahre und Jahrzehnte und sie wollte ihn loswerden. Damals gab es so nicht die Fernsehsendung Bares für Rares, wo man das dann publikumwirksam an den Mann oder an die Frau bringen konnte. Aber ihr Teppich wurde auf 900 Euro geschätzt, so im privaten Rahmen. Und bei einer Auktion hat sie doch tatsächlich dann 19.700 Euro bekommen. Und die ältere Dame war zufrieden, ein tolles Geschäft. Damit kann man den Lebensabend sich versüßen an dieser Stelle. Sie staunte nicht schlecht. Doch Monate später hörte sie von dem berühmten Auktionshaus Christie in London. Da wurde der teuerste Teppich der Welt verkauft. Und sie staunte nicht schlecht, als sie diesen Teppich sah. Es war ihr Teppich. Und dieser Teppich ging für 7,2 Millionen Euro weiter. Gebt mal bei Google Teppich, teuerster Teppich der Welt, 900 Euro, so fing sie an. Gebt es mal ein, könnt ihr es heute Nachmittag in Ruhe nachlesen. 7,2 Millionen Euro, nicht zu fassen, diese ältere Frau hatte den teuersten Teppich der Welt in ihren Händen, beziehungsweise irgendwo in ihrer Wohnung liegen oder an der Wand hängen, wie auch immer. Aber sie war sich dessen nicht bewusst. Ja, der Teppich hatte einen gewissen Wert, aber wie wertvoll er wirklich war, das wusste sie nicht. Warum erzähle ich uns das? Ich erzähle uns das, weil vielleicht es sein kann, dass wir etwas in Händen halten, in unserer Wohnung haben oder ihr auf eurem Smartphone als App habt, von dem ihr sagt, ja, das ist wichtig und das ist gut, aber nicht mehr richtig wisst, wie wertvoll das für unser Leben ist und für dich sein kann und sein möchte. Das nächste Bild zeigt es uns, die Antwort natürlich, ihr wisst es schon, das wertvollste Buch der Welt, die Bibel, Gottes Wort. Wir befinden uns im Jahr 2024 nach Christus, nicht wahr? Alles auf dieser Erde ist vergänglich. Wirklich alles? Nein. Ein Dreifaches beugt sich nicht dieser allgemeingültigen Vergänglichkeit auf dieser Erde. Ein Dreifaches widersteht der Vergänglichkeit. Es sind die sogenannten 3Gs. Einmal Gott selbst, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, ewig seiend, ewig da. Das zweite G, die Gemeinde Gottes. Wie kann es anders sein? Jesus Christus ist das Haupt, die Gemeinde ist der Leib und Jesus holt sie sich als Braut einmal die Gemeinde zu sich in die Herrlichkeit. Und das dritte, die Bibel, Gottes Wort. Und jetzt kommt es, ihr Lieben. Ich schätze mal, dass die allermeisten, die hier sitzen, und viele von euch kenne ich ja auch, dass die allermeisten, die hier sitzen, zu diesen 3Gs eine persönliche Beziehung haben. Wer hat eine persönliche Beziehung zu Gott, dem Ewigseienden? Wer hat eine persönliche Beziehung zur Gemeinde Jesu? Ihr sitzt hier in der Gemeinde Jesu. Wir sind ein Bruchteil der Gemeinde Jesu, des Leibes Christi. Wer hat eine Beziehung zum Wort des Gott? Hat es schon mal, Gottes Wort hat es schon mal in Händen gehalten, drin gelesen, ihr Lieben. Die meisten von uns haben eine persönliche Beziehung zu dem, was am wertvollsten, am wichtigsten überhaupt, was es im Leben geben kann auf dieser Erde, in deinem Leben. Gott selbst, die Gemeinde und das Wort Gottes. Und heute wollen wir uns mal mit dem dritten G beschäftigen, also mit dem Wort Gottes, mit der Bibel an dieser Stelle. Und da möchte ich uns gerne so ein Stück weit mit hineinnehmen. Von daher lautet das Thema heute wie folgt: Bibellesen darf es ein bisschen mehr sein. Und der Predigtvers, der uns beschäftigen soll, könnt ihr hier vorne mitlesen, aus Kolosser 3, Vers 16. Paulus schreibt: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch oder unter euch. Beide Übersetzungen sind möglich, kommen wir gleich noch dazu. Lasst dieses Wort des Christus also reichlich in euch und unter euch wohnen. Darf es ein bisschen mehr sein? Wo begegnet euch denn im Alltag diese Frage? Na, ganz banal, kommt. Wo begegnet euch diese Frage? Darf es ein bisschen mehr sein? Am meisten, am häufigsten? Beim Metzger, oder? Natürlich. Beim Metzger begegnet uns diese Frage am häufigsten. Als die Kinder bei uns noch zu Hause waren, war es meine Aufgabe, am Samstagmorgen immer erstmal zum Bäcker zu gehen, die Brötchen zu holen für die ganze Familie, 5 Kinder. Und nebendran war gleich der Metzger. Wie praktisch, ist man da auch noch vorbeigegangen. Und wie oft habe ich erlebt, dass die Metzgerei Fachangestellte oder wie man das heutzutage nennen sollte oder darf, gefragt hat, darf es ein bisschen mehr sein? Entweder mich gefragt hat oder andere, die da waren. Und wisst ihr, wie von die Antwort von den meisten war? Oder wie ist die Antwort, die ihr darauf gibt, auf diese Frage? Die Antwort ist meistens ja. Obwohl ich weiß, dass ich dadurch ein bisschen mehr bezahlen muss. Aber trotzdem sagen alle im Grunde immer ja. Ich habe noch keinen gesagt, der ganz bewusst gesagt hat, nein, ich möchte nur die 100 Gramm. Und ich habe gesagt 150 Gramm. Und es sollen sich 170 sein. Wir sagen meistens, ja, es darf ein bisschen mehr sein. Und das möchte ich gerne mit hineinnehmen, ob das nicht auch für das Bibellesen was so sein darf. Dass ich sage, Jesus, es darf diesen Sommer mal ein bisschen mehr sein. Ich möchte mich darum bemühen. Ich möchte mich danach ausstrecken. Und wir wollen uns leiten lassen von diesem Bibelwort, das der Paulus hier schreibt. Und wir werden dieses Reichtum dieses Bibelwortes dadurch entfalten, dass wir jeden Satzteil jetzt einfach miteinander ganz genau anschauen und gucken, warum steht das da und welche Bedeutung hat jeder einzelne Satzteil an diesem Verslein, sodass der Reichtum dieses Bibelwortes unter uns neu sich entfaltet. Beginnen wir am Anfang mit der Aussage, mit dem nächsten Bild, das ist immer gelb dann unterlegt, da könnt ihr das sehen, das Wort des Christus. So steht es in manchen Übersetzungen. Ich möchte grundsätzlich mal sagen, das Wort des Christus ist das Evangelium. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Paulus will also sagen, lasst die frohe Botschaft von Jesus, also das Evangelium, eu heißt gut, Angelos, Bote, Botschaft, lasst die gute Botschaft von Jesus in dir wohnen und unter euch wohnen. Ich bin überzeugt, dass wir Christen, und ich nehme mich mal ganz mit ein, ich bin überzeugt, dass wir Christen freudiger, gelöster unterwegs wären, als Kinder Gottes oft entspannter, gelassener und mehr voller Hoffnung, Glaube und Liebe wären, wenn die frohe Botschaft von Jesus in uns Raum gewinnen würde und leben würde und seine Wirkkraft entfalten würde. Die frohe Botschaft, die Botschaft von Jesus ist eine gute Nachricht, die froh macht, die froh machen soll, die uns freisetzen soll, die uns befreien soll, die dich und mich froh machen darf, kann und will. Aber was ist die frohe Botschaft von Jesus? Was ist das Evangelium? Ich möchte es ganz kurz sagen, es ist nicht die Botschaft, was ich tun soll. Es ist die Botschaft, was Jesus für mich getan hat. Es ist nicht die Botschaft, was du tun sollst als Kind Gottes. Es ist die Botschaft, was Jesus Christus für dich getan hat. Und diese Botschaft ist das Evangelium. Und die soll erstmal in dir wohnen. Die soll erstmal unter uns Raum gewinnen. Uns froh machen, uns befreien, uns freisetzen als Kinder Gottes. Wir Christen stehen aber oft in der Gefahr mit der frohen Botschaft. Und ich weiß nicht, wie du geprägt bist, wenn du aus einem christlichen Elternhaus kommst. Aber wir stehen oft in der Gefahr, dass wir die frohe Botschaft verknüpfen mit dem, was ich als Christ zu tun habe. Ich muss in der Bibel lesen. Das ist doch eines Christen Pflicht, nicht wahr? Und damit muss und kann ich geistliche Anfechtungen besiegen. Richtig? Aber ist es eine frohe Botschaft? Ich habe und sollte in die Gemeinde gehen, denn das gehört sich so als Christ und damit beschütze ich mich vor der bösen Welt. Ich sollte auch beten, weil ein guter Christ es doch tut und damit ich mit Gott in Kontakt bleibe. Ich will ja Gott auch nicht betrüben, der mich liebt. Ich sollte, hätte, müsste, habe zu tun. Frohe Botschaft. Sei mal ganz ehrlich zu dir selbst. Wohnt das Wort des Christus, wohnt das Evangelium Jesus eventuell viel stärker so in dir? Ich sollte, ich hätte, ich müsste. Wohnt so das Wort des Christus in deinen Köpfen, in deinem Kopf, in deinem Ohr, in deinem Herzen? Dann möchte ich uns neu zurufen, gleich zu Beginn. Die frohe Botschaft von Jesus ist primär nicht das, was du tun sollst, wie gesagt, sondern das, was Jesus für dich getan hat. Und wenn die gute Nachricht von Jesus in uns mehr Raum gewinnt und lebt, wisst ihr, dann kann ich anfangen, dankbar in der Bibel zu lesen. Befreit in der Bibel zu lesen. Frei von Zwängen und Gepflogenheiten, mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und nicht zu sagen, ich sollte, ich hätte, ich müsste. Wisst ihr, ich glaube, dass wir uns schwer tun, über die Bibel zu reden, weil wir immer ein schlechtes Gewissen haben. Habe ich wirklich genug in der Bibel gelesen und ich sollte und müsste doch vielleicht mehr lesen? Und ich höre immer, dass die anderen und so und so. Und dann reden wir gar nicht darüber, wie unsere Gepflogenheiten sind zum Bibellesen, weil wir auf der einen Seite ein schlechtes Gewissen haben, auf der anderen Seite, wenn wir unser Gesicht nicht verlieren wollen. Ja, Lieben, lasst uns mehr aus der frohen Botschaft heraus auch dieses Thema angehen. Ich werde freudiger mit Gott reden wollen und nicht, ich müsste, hätte und sollte, weil ich dann immer mehr verstehe, dass ich eben einen gütigen Vater im Himmel habe, der sich einfach freut, wenn ich zu ihm als sein Kind komme. Ungeachtet, ob ich feste Sprechzeiten habe. Wisst ihr, wir haben doch alle Kinder. Oder wer Kinder hat, wer richtet Sprechzeiten ein, dass sein Kind, sein Sohn, seine Tochter nur dann zum Vaterherzen kommen kann? Auch wenn meine Tochter, wir haben uns heute Morgen gerade unterhalten, meine Frau, jetzt haben wir 2 Wochen lang von unseren 4 Kindern 3 nicht gesehen. Muss uns das Sorge machen? Ich glaube, nein. Ich freue mich, wenn sie jetzt heute Nachmittag wieder kommen, wisst ihr? Aber ich bestehe nicht darauf, du musst so und so, müsst ihr als Kinder kommen, um mein Vaterherz zu erfreuen. Natürlich freue ich mich auch, wenn sie öfters kommen, aber es gibt auch Gründe und Beweggründe, warum das vielleicht nicht so sein kann oder muss. Lasst uns hier mehr frohe Botschaft reinbringen in dieses Thema. Und ich werde auch Gott viel froher dingen, wenn es nicht heißt, ich sollte, hätte, müsste. Weil ich mich über Jesus freue. Weil diese Beziehung mich erquickt. Und weil ich möchte, dass diese Frohheit, die in meinem Herzen ist, dass andere Menschen die auch erleben dürfen. Seht ihr das? Spürt ihr das? Ich stelle uns 2 Christen vor. Die machen genau das Gleiche. Sie lesen in der Bibel, sie gehen in die Gemeinde, sie beten. Sie machen genau das Gleiche. Und trotzdem liegen zwischen beiden Christen Welten. Weil die einen das machen mehr aus der Motivation, auch wenn es etwas plakativ klingt. Ich hätte, ich müsste, ich sollte. Und die anderen machen es aus einem frohen und dankbaren Herzens- und Einstellung heraus. Man kann die gleichen Dinge tun als Christ und doch ganz unterschiedlich leben an dieser Stelle. Angstbesetzt, unfrei, unzufrieden, verunsichert oder dankbar, kraftvoll, entspannt, sicher? Ich glaube, das wollen wir uns ganz neu mal sagen lassen. Die frohe Botschaft von Jesus, das Wort des Christus, ist nicht die Botschaft, was du tun sollst, sondern freu dich daran, was Jesus für dich getan hat. Ich möchte an jeder Stelle einen kurzen Gedanken oder eine Anregung geben, wie ich das vielleicht praktisch umsetzen kann. Weil darum geht's ja auch nicht. Wie könnte ich jetzt, wenn ich sage, ich möchte froher werden, wie könnte ich diese Botschaft des Evangeliums, wie könnte das mehr in mir wohnen oder unter uns wohnen? Ich gebe einfach mal eine Idee, vielleicht seid ihr kreativ genug und habt andere Ideen. Aber jeder hat 5 Finger an einer Hand. Wenn wir nicht gerade Schreiner sind, dann fehlt manchmal einer. Aber ansonsten haben wir immer 5 Finger an einer Hand. Ja, erkennt ja, wie die Schreiner, wenn sie 5 Bier bestellen, nicht einfach hier 5 Bier. Und dann, Entschuldigung, gut. Steht jetzt nicht im Konzept. Genau. Aber jeder von uns hat 5 Finger. Und lasst mal die frohmachende Botschaft von Jesus anhand von den 5 Fingern einfach sagen. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin von Gott geschaffen. Ich bin durch Jesus erlöst. Ich werde durch den Heiligen Geist geheiligt und Jesus verändert mich in sein Bild und ich werde vollendet sein, bei Jesus ankommen. So, jetzt nimm mal diese 5 Finger und jetzt geh in die Bibel und such dir mal die entsprechenden Bibelstellen dazu. Kinder, das finden wir doch. Mit Google finden wir es eh auch. Und Bibel-Apps. Und dann lass diese Worte, geht sie mal durch, so wie wir jetzt dieses Wort durchgehen. Geht's einfach mal durch und denkt darüber nach und seid mit Gott über einzelne Begriffe in diesem Bibelvers im Gespräch und dankt Gott. So kann es sein, dass das Wort des Christus, das befreiende, frohe Botschaft, in deinem Leben mehr Raum gewinnt. Ein zweites, das Wort des Christus kann aber auch ganz allgemein einfach nur heißen, das Wort Gottes. Das eine war grundsätzlich, das andere das Wort Gottes. Lass die Bibel, also lass das Wort Gottes, lass die Worte Jesu ganz allgemein, lass das Wort, das Jesus spricht, lass es zu dir kommen. Ich möchte zitieren aus einem Buch von Samuel Moser. Er schreibt, Zitat, die Bibel ist mehr als Literatur und sie ist mehr als Weltliteratur. Sie ist das einzige Buch, das Gott atmet. Theopneustos. So steht es in 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gehaucht, durchgehaucht, eingehaucht. Sie ist Theopneustos. Es gibt kein anderes Buch auf dieser Erde, das diesen Siegel, dieses Merkmal trägt. Theopneustos. Obwohl es natürlich von Menschen geschrieben wurde. Aber durch den Heiligen Geist inspiriert, ist es ganz Menschenwort und ganz Gottes Wort. Und Samuel Moser schreibt, also sie ist das einzige Buch, das Gott atmet. Sie ist von Gott eingegeben. In ihr ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das finden wir sonst in keinem anderen Buch und sei es noch so religiös. Sie ist das Buch, das Gott zur Seele hat. Sie ist das Buch, deren feurige Mitte Jesus selbst ist. Und Gott steht zu diesem Wort, auch weil er bei uns Menschen im Wort steht. Und wer sich an dieses Wort hält und es aufnimmt und unter sich wohnen lässt, der gewinnt an Profil und der wächst im Glauben. Zitat Ende. Wenn du ein Bibelbuch aus Papier in den Händen hältst, dann hältst du Gottes lebendiges, ewiges Wort in den Händen. Wenn du dein Smartphone nimmst und hast hier die Bibel-App drunter geladen, dann hast du das Wertvollste, was in deinem Smartphone überhaupt sein kann, auf deinem Smartphone. Eine Bibel-App, das lebendige Wort Gottes. Und du kannst das Bibel als Papierform in den Händen halten, du kannst es auf dem Smartphone in deiner Hosentasche oder in deiner Handtasche tragen, aber es ist nicht ein großer Reichtum, dass wir das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes, dass wir es in den Händen halten können und täglich zur Verfügung haben dürfen. Ist uns dieser Reichtum wirklich noch bewusst? Oder geht's uns wie der Frau mit ihrem Teppich, dass wir es ahnen, ich habe was Wertvolles, aber es ist nicht mehr dieser große Reichtum an dieser Stelle. Und jetzt geht es darum, ich übe mich in dem, was Paulus hier schreibt, Kolosser 3, Vers 16. Und da kommt jetzt das nächste Bild mit dem nächsten Wort, das wir anschauen wollen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch, unter euch wohnen. Dieses Wort wohnen ist hochinteressant. Erstmal kommt es im Neuen Testament nur 5-mal vor. Bisschen wenig, nicht? Fürs ganze Neue Testament. Dieses Wort kommt nur 5-mal vor und ich möchte uns die Stellen ganz kurz inhaltlich nennen. Es erzielt immer darauf hin, dass wir zu Jesus Christus gehören und er in uns oder bei uns wohnt. Römer 8, Vers 11, 2. Timotheus 1, Vers 14, da schreibt Paulus, der Heilige Geist wohnt in uns. Denk einfach mal darüber nach. Der Heilige Geist wohnt in uns, in dir. Gott wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Dann 2. Korinther 6, Vers 16 drückt Paulus es aus und sagt, wir Christen, wir sind Tempel des lebendigen Gottes. Da hat er mit den Korinthern zu kämpfen, nicht? Dass sie ihren Leib auch als Tempel des Heiligen Gottes verstanden haben und nicht einfach nur alles so mitmachen konnten, was man damals so in dieser Welt tun wollte. Und er sagt, Christen sind Tempel des lebendigen Gottes. Gott, der spricht, ich will in ihnen wohnen. Mach dir das mal ganz neu bewusst. Gott will in dir wohnen. Mach die Tür auf, mach das Herz auf. Gott will in dir wohnen. Oder 2. Timotheus 1, Vers 5, da schreibt er diesem jungen Timotheus, schreibt Paulus ins Stammbuch, halte fest den Glauben an Jesus Christus, der in dir wohnt. Und dann unser Bibelwort. Lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Wohnen drückt eine ganz enge Gemeinschaft aus mit Gott. Ich wohne nicht mit jedem zusammen. Aber Gott sagt, mit dir möchte ich zusammen wohnen. Zeit deines Lebens. Und habt durch das Wort Gottes Gemeinschaft mit Gott selbst. Wer von euch hat schon einmal in einer Wohngemeinschaft gelebt? Ah, da gehen ein paar Hände hoch. Ich frage jetzt nicht, wie die Erfahrungen waren. Meist macht man das ja im jüngeren Alter. Ich habe selber 5 Jahre lang in einer Wohngemeinschaft mit Theologen gelebt und habe festgestellt, 3 Theologen, 4 Meinungen. Das war so ein Ergebnis aus der Wohngemeinschaft noch vielen anderen. Man macht Erfahrungen, die das Leben noch mal prägen, nicht? Und ich finde, eigentlich sollte jeder mal in einer Wohngemeinschaft leben, weil das prägt noch mal, und da kommt das Leben so in seiner ganzen Schärfe und Schönheit und auch Schwierigkeit, kommt in so einer Wohngemeinschaft zum Tragen, wenn man miteinander lebt. Aber wusstest du, dass wenn du ein Kind Gottes bist, dass du in der Wohngemeinschaft mit Gott selbst lebst? Mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Du lebst als Kind Gottes in der Wohngemeinschaft mit Gott. Pflege diese Wohngemeinschaft mit Gott, indem du auch das Wort Gottes in dir wohnen lässt. Wohnen heißt, ich gebe dem anderen ein Bleiberecht in mir. Das ist meine Verantwortung. Gebe ich dem Wort Gottes ein Bleiberecht in mir? Gebe ich ihm eine Wirkungskraft, dass er eine Wirkungskraft entfalten kann? Das ist unsere Verantwortung. Wisst ihr, wann kann etwas eine Wirkungskraft entfalten? Wenn ich ihm ein Bleiberecht gebe. Wenn ich ihm sage, ja, komm du zu mir. Ja, ich will mich mit dir beschäftigen. Du bist mir wichtig, du bist mir teuer. Das, was du sagst, darüber denke ich nach. Und dann kann es eine Wirkung entfalten. Das ist unsere Verantwortung an dieser Stelle. Und jetzt sagt Paulus noch, und das Ganze, um den Gedanken abzurunden, soll nicht spärlich oder sparsam geschehen, sondern er sagt, lasst das Wort des Christus reichlich. Er könnte auch sagen, lasst es üppig, lasst es ausgiebig, lasst den Reichtum des Wortes Gottes in euch und unter euch entfalten. Also ich glaube, der Paulus wäre mit unserem Predigtthema heute nicht einverstanden gewesen. Bibellesen ja, aber dann die Frage, darf es ein bisschen mehr sein? Da hätte der Paulus, glaube ich, ein dickes Fragezeichen hinten hingemacht und hat gesagt, nein, das ist zu wenig, ein bisschen mehr. Das soll reichlich sein, das soll üppig sein. Nicht sparsam, nicht knausrig, sondern lass es reichlich, so dass es seine ganze Wirksamkeit immer wieder in deinem Leben entfalten kann. Und dieses reichlich, dieses üppige, das Wort Gottes entfalten zu lassen, soll in 2 Lebensbereichen geschehen, je nachdem, wie man jetzt die Übersetzung dann nimmt. Beides ist möglich, ihr seht es mit dem nächsten Bild. Reichlich in euch oder unter euch wohnen. Beides hat seine Berechtigung, beides ist wichtig und sehr wertvoll. In euch heißt, in deinen Gedanken, in deinem Kopf, in deinem Herzen, aber füttere damit auch deine Seele. Unter euch heißt, da wo ihr zusammenlebt, als Eheleute, als Familie, als in der Jugendgruppe, im Hauskreis, in der Kleingruppe, in der Zweierschaft, in der Gemeinde, da wo ihr zusammenkommt, lasst das Wort Gottes unter euch wohnen. Und das ist schon die Anfrage an uns, wie sehr lebt und wohnt das Wort Gottes in meinem Herzen und in meinem Haus? Wie sehr lebt das Wort Gottes in deinem Herzen und in deinem Lebensumfeld, in deinem Haus? Und jetzt kommt die spannende Frage, wie kann und soll das geschehen? Dass das Wort Gottes mehr in meinem Herzen und in meinem Haus, in meinem Lebensumfeld wohnen kann und seine Kraft wieder neu entfalten kann. Und jetzt könnte man durch die Reihen gehen und ich glaube, ich könnte einige von euch fragen, wie machst du das und wie sieht das in eurem Leben aus? Und ihr müsst jetzt nicht zusammenzucken, ihr könnt ganz entspannt sitzen bleiben. Ich werde mich nicht von hier vorne wegbewegen zu euch. Aber es wäre spannend und hilfreich. Und vielleicht findet ihr Zeit, das mal miteinander auszutauschen. Und macht euch frei von diesem angstbesetzten, schlechten Gewissen. Ja, ich sollte, hätte, müsste. Und wenn der andere jetzt erfährt, mit dem Bibellesen ist nicht so dolle bei mir. Nein, macht euch frei davon und versucht, dass man auch da wieder das Wort Gottes in uns Raum gewinnen kann, dass wir unsere Enttäuschungen, Niederlagen, aber auch das Schöne und das Wertvolle einfach mal wieder mitteilen und darüber reden. Also ich gehe nicht durch die Reihen, aber ich gehe tiefer mit euch in das Wort Gottes rein. Weil unser Bibelvers geht ja noch weiter. Es hat noch einen zweiten Teil. Und den könnt ihr vorne jetzt mitlesen. Weiterführend schreibt Paulus, lasst das Wort des Christus reichlich in oder unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Jetzt haben wir die Gänze dieses Bibelworts vor Augen und ganz kurz die Aufgliederung dieses Bibelwortes. Am Anfang haben wir diese Aufforderung, lasset das Wort Gottes. Und dann kommt die Erklärung zu dieser Aufforderung. Und diesen Teil wollen wir jetzt dann miteinander anschauen. Diese Erklärung, wie das geschehen kann, diese Aufforderung, das Wort Gottes reichlich wohnen zu lassen, nachzukommen an dieser Stelle. Und Paulus verweist auf drei Dinge. Das erste mit dem nächsten Bild, wieder gelb unterlegt, lehrt einander in aller Weisheit. Lehren und dabei, oder unterweisen, lehren und dabei lernen. Das dürfte uns eigentlich nicht fremd sein, wenn wir uns schon seit geraumer Zeit immer wieder mit dem Jüngerschaftsprinzip Jesu beschäftigen. Und das Jüngerschaftsprinzip Jesu basiert darauf, lehren und zu lernen, einzuüben. Lehren, etwas gesagt bekommen, zu lernen und ins Leben zu integrieren. Und so hat Jesus das alte Testament seinen Jüngern nahegebracht. Er hat ihnen das Reich Gottes gelehrt. Er hat ihnen über die Zukunft gesprochen. Er hat sie die Worte als Sohn Gottes gelehrt. Lehren und lernen, das ist das zentrale Prinzip, wie das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen kann und soll. Und vielleicht hörst du dich jetzt aber gerade innerlich sagen, oh je, das klingt ja wie früher in der Schule, nicht Lehrer, Schüler. Oder wie damals bei meinem Prof während dem Studium. Ich der Studie und er der Professor, der lehrt und ich soll das alles irgendwie aufnehmen. So nach dem Motto, einer lehrt und alle anderen hören zu. Und dann dieses Gefälle, hier der Lehrer und da ich der Lernende. Aber wenn wir in dieses Bibelwort hineinschauen, dann merken wir, dass es aufgehoben wird, dieses Prinzip. Paulus schreibt, lehrt einander. Das heißt, einmal bin ich der Lehrende und du der Lernende und ein andermal bist du der, der mich lehrt, der mich unterweist und ich bin der Lernende. So will das Paulus hier verstanden wissen. Also lernt voneinander, lehrt einander. Und in der Gemeinde kann jeder von dem anderen lernen und hat jeder dem anderen etwas zu geben. Jeder ist Lehrer und Lernender zugleich. Und jetzt sind wir eine Generationengemeinde. Und wie wunderbar ist das, dass diese Gemeinde so gewachsen ist, dass wir nach wie vor eine Generationengemeinde sind. Und wir wollen dafür auch Dinge tun, dass das so bleibt. Aber das heißt doch, wir Älteren, wir können lehrend unterweisen oder was erzählen, ich sag mal erzählend weitergeben über biblische Worte und was sie in unserem Leben gemacht haben, wie es uns bereichert hat, wie wir Dinge durchbuchstabiert haben mit dem Bibelwort und so weiter. Und meint ihr nicht, dass die Jüngeren das brauchen, dass sie es von uns hören? Und ihr Jüngeren, ihr könnt uns auch erzählend lehren. Keine Frage. Wir in der heutigen Zeit mit ganz anderen Herausforderungen, ganz anderen Möglichkeiten am Wort Gottes bleibt und es lebt und durchbuchstabiert. Meint ihr nicht, dass wir Älteren von den Jüngeren diesbezüglich noch was lernen können? Um ein Stück weit nicht eingefahren zu werden, eingefahren zu sein, sondern auch im Glauben dynamisch lebendig zu bleiben, auch im Alter. Ich möchte uns einen Impuls geben für Kleingruppen, Ehen und Familien an dieser Stelle. Einfach eine Anregung. Wie wäre es, wenn einer einfach mal ein Bibelwort nennt in der Gruppe, das ihm viel bedeutet? In der Ehe, Familie oder im Hauskreis. Nenne mal ein Bibelwort, das dir viel bedeutet. Und erzähle, unterweisend oder lehrend, und erzähl einfach, was dir dieses Bibelwort bedeutet und was es aus deinem Leben gemacht hat und wie du es durchbuchstabiert hast oder durchbuchstabieren musstest und wozu es dich geführt hat. Und dann erzählen andere einfach dazu, was sie zu diesem Bibelwort, zu deinem Bibelwort bewegt oder was für Fragen sie haben. Und dann redet ihr darüber, nur über dieses eine Bibelwort. Dann lernt ihr es am Ende noch miteinander auswendig. Und meint ihr nicht, dass dann das Wort Gottes mehr in euren Herzen lebt und Wohnung nimmt? Das kann eine Sternstunde sein für eure Gemeinsamkeit in eurem Herzen und in euren Häusern. Einander lehren, unterweisen, einfach mal ganz praktisch. Das Wort Gottes wohnt dann reichlicher unter uns. Und ihr Lieben, ihr habt mir vorher zugenickt, es darf ein bisschen mehr sein. Also versucht so etwas in dieser Richtung umzusetzen. Das zweite, ermahnt einander in aller Weisheit. Beim Wort ermahnen, das sehen wir ihn schon vor uns. Ihr wisst, von wem ich spreche, der moralische Zeigefinger, da geht er auch schon in die Höhe. Und sobald wir den sehen oder spüren, machen wir innerlich zu. Da kann kommen, was will, das kann gut sein, es kann weniger gut sein, aber die menschliche Reaktion ist erstmal nicht mit mir und nicht zu mir. Komisch nur, dass Paulus das nicht im Sinn hat, auch wenn dieses Wort hier so steht, ermahnen. Ermahnen meint hier, jemanden etwas dringlich ans Herz legen. Ein Wort Gottes für die Nöte, die Sorgen oder Herausforderungen, in denen der andere steht. Ermahnen meint hier, jemanden zu etwas anspornen, ihm vielleicht ein Verheißungswort Gottes mit auf den Weg zu geben für seine Situation, in der er steht. Also es geht nicht um den erhobenen Zeigefinger, was der andere tun und zu lassen hat, sondern es geht darum, ihm ein Wort Gottes mitzugeben, das ihm in seiner Lebenswirklichkeit hilft und gut ist. Und das soll wiederum einander ermahnen, also gegenseitig geschehen. Legt euch Worte Gottes gegenseitig ans Herz. Spornt euch gegenseitig mit guten Worten Gottes an. Ich habe mich erinnert gefühlt, ich erzähle es ganz kurz, ist schon ein paar Jahre her, und zwar unsere älteste Tochter hat ihren 30. Geburtstag gefeiert. Also so ein kleines Geburtstagsjubiläum kann man ja machen, hat sie viele Freunde eingeladen und Bekannte und wir Eltern sollten auch dabei sein. Meine Frau und ich haben uns so unterhalten, wir freuen uns, dass sie sich eingeladen hat, aber wir haben uns ein bisschen unwohl gefühlt. Also ich auf jeden Fall, dachte ich, bin knapp doppelt so alt und dann sitzen dann nur so 30-Jährige und vielleicht ein bisschen oder Jüngere da und wie sitze ich da wie so ein Dino irgendwo in der Ecke und alle sagen, ja, das ist der Papa, aber lassen wir den mal oder wie geht man da an diesem Abend miteinander um, wisst ihr? Also ich habe mich unwohl gefühlt, obwohl ich mich gefreut habe, dass unsere Tochter uns dabei haben wollte. Ist ja auch nicht so selbstverständlich, nicht? Also so war das so ein komisches Gefühl in meinem Herzen. Ich war dann auf diesem Abend so dabei und wie es dann so ist, ich bin mit einem jüngeren Menschen ins Gespräch gekommen und als wir so geredet haben, kam so heraus, dass er sich beruflich anders orientieren wollte. Er war unzufrieden mit seiner Lebenssituation, unzufrieden mit dem, was so beruflich bei ihm gerade so war. Und er dachte, er müsste sich beruflich neu orientieren, wusste aber nicht wie. Und ich habe mich dann einfach von Gott so geführt gesehen, dass ich ihm einer meiner Lieblingsverse, so Lieblingsverse kommen immer schneller in den Sinn, nicht wie so andere. Und dann habe ich ihm, das wisst ihr ja, Epheser 2, Vers 10, wir sind Christi Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott vorbereitet, dass wir drin wandeln sollen. Und dann habe ich ihn gefragt, könnte es vielleicht ein Wort sein, also mich hat das Wort immer begeistert und begeistert mich heute noch, und könnte es ein Wort sein für dich, schau mal, du musst ja nicht einen Stress machen, weil Gott etwas für dich vorbereitet. Und du darfst getrost sein, dass Gott eine Zukunft für dich hat, die du jetzt auch noch gar nicht so weißt. Und er sieht dich doch, er kennt dich doch. Könnte das so etwas sein? Und dann haben wir so darüber geredet. Und wisst ihr, was für mich das Schöne war? Dass am Ende, wo er sich verabschiedet hat an diesem Abend, da hat er sich bedankt für das Gespräch, das hätte ihm weitergeholfen. Und dann war ich so beschämt und so berührt, weil ich an diesem Abend dann gemerkt habe, dass Gott mich unter den jungen Leuten, bei einer Person, einfach so ein kleiner Wegweiser, wie so ein kleiner Wegweiser oder ein kleiner Wegbegleiter gebrauchen wollte. Und da wusste ich, warum es gut war, auf der Geburtstagsparty meiner 30-jährigen Tochter zu sein. Und ich bin doch da nicht die Ausnahme, das will Gott mit jedem von uns, kann er das und will er das. Also habt da Mut dazu, denke ich, gegenseitig uns Worte ans Herz zu legen, in die Lebenswirklichkeit des anderen hinein. Das braucht natürlich manchmal Weisheit, deshalb schreibt der Paulus das auch hier. Das heißt, ich muss mich auch ein bisschen hineinversetzen. Was ist die Lebenswirklichkeit des anderen? Wie geht's ihm da eigentlich? Was hat er da für Gefühle? Was entwickelt sich da bei ihm? Nicht einfach nur ein Bibelwort drüber legen, sondern erstmal eintauchen in die Lebenswirklichkeit und dann zu fragen und zu sagen, könnte das in deiner Situation vielleicht hilfreich sein? Darf ich dir das ans Herz legen? Und dann kann sich das Wort Gottes entfalten und wohnt unter uns. Ein letzter Gedanke noch. Der dritte Gedanke, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen, unter euch wohnen, indem ihr Gott Lieder singt. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Das brauche ich den meisten von uns nicht zu sagen. Ihr wisst, wie viele Loblieder es in der Bibel gibt. In den Psalmen sind es allein 150. Es gibt geistliche Lobgesänge, Maria, Elisabeth. Es gibt geistlichen Lieder, die so ein Christushymnus, schaut im Epheserbrief, Philipper, Kolosser nach. Die Bibel ist reich an dem, was Paulus hier sagt, an Liedern, an Lobgesängen, an geistlichen Liedern. Und jede Zeit hat seine geistlichen Lieder. Ich bin mit Manfred Ziebald Liedern, so wie heute Morgen, das erste Lied mit Peter Strauch Liedern. Mit solchen Liedern bin ich aufgewachsen. Das hat so seine Zeit. Heute gibt's andere geistliche Lieder, nicht? Jede Zeit hat ihre geistliche Lieder. Und das ist doch schön und ist doch gut. An dieser Stelle. Lasst uns solche Lieder immer vermehrt singen. Und wir haben diese Lobpreiszeiten. Deshalb denke ich auch, dass uns dieser dritte Punkt, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen, indem ihr Psalmen singt, indem er geistliche Lieder miteinander teilt oder drauf achtet. Das ist uns am ehesten noch gewohnt. Die anderen zwei Punkte, die wir vorher gesagt haben, mit dem gegenseitig sich lehrend erzählen oder sich gegenseitig Worte Gottes ans Herz legen, ich glaube, das ist uns eher fremd. Aber Lobpreiszeiten haben wir integriert in unserem Leben, zumindest sonntags an dieser Stelle. Aber jetzt lasst uns nochmal hinschauen, was Paulus hier genau sagt. Ich habe in der Vorbereitung ein Wort vergessen, was aber in dem Grundtext vorkommt. Ich habe es dann nicht mehr reingeschrieben, weil ich dachte, da kann ich es erwähnen, dass genau dieses Wort fehlt und dann bleibt es bei euch auch eher hängen. Ich habe also meinen Fehler als Stilmittel umgewandelt, dass ihr mehr Gewinn davon habt. Wisst ihr, welches Wort fehlt hier vorne? Dankbar. Paulus schreibt, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und dankbar ist eine Einstellung. Dankbar ist etwas, was in meinem Herzen läuft. Dankbar ist etwas, wofür ich mich auch im Kopf entscheiden kann oder drüber nachdenken kann. Das ist eine innere Einstellung. Ich möchte euch fragen, wir hatten vorhin gerade eine Lobpreiszeit. Geh mal ganz kurz zurück, eine halbe Stunde in die Lobpreiszeit und schau dich an in dieser Lobpreiszeit. Wie ging's dir in deinem Herzen? Hattest du eine dankbare Einstellung und diese Lieder gesungen? Oder hast du dich hingesetzt und hast gesagt, das sind mal wieder nicht meine Lieder? Daheim habe ich meine Spotify-Playlist. Das mache ich dann heute Nachmittag zu Hause. Mit welcher Einstellung warst du unterwegs? Wir hatten gestern ein Amigo-Treffen. Amigo-Treffen in meiner Familie heißt, ich treffe mich mit meinen Schulfreunden. Das sind drei. Wir sind also zu viert. Und da unsere Frauen sich auch gut verstehen, sind die Frauen immer dabei. Ist natürlich ein großes Plus. Das heißt, wir sind dann immer mit den Frauen, haben wir unser Amigo-Treffen. Und einer meiner Freunde, ein Italiener, deutsche Wurzeln, aber Italiener, umgekehrt, deutscher, aber italienische Wurzeln, der ist ein sehr guter Sänger und hat auch eine Gesangsausbildung. Und er will auch immer mit uns Liedern singen. Und es ist auch schön, da singen wir auch Lieder. So. Aber er singt natürlich auf einer Ebene, wo ich nie hinkomme, und auch nie hinkommen werde. Ich bin ein Mitsänger. Wisst ihr, was das ist? Ein Mitsänger, er singt halt mit. Meine Frau sagt immer, ich würde einen halben Ton immer daneben liegen. Ich finde es auch eine Qualität, oder? Immer einen halben Ton daneben zu liegen, das hat auch was, ne? Gut, okay, aber so. Aber in der Vorbereitung, jetzt habe ich wieder drüber nachgedacht. Also mein Freund Sergio singt richtig gut. Ich singe einfach mit. Aber es kommt nicht darauf an, wie gut ich singe, es kommt nicht darauf an, ob ich ein Mitsänger bin oder ein qualifizierter, guter Sänger, sondern es kommt auf mein Herz drauf an. Habe ich eine dankbare Einstellung? Und darauf schaut Gott. Und wisst ihr, wenn ich als nur Mitsänger mit dankbarem Herzen singe, freut sich Gott genauso, wie wenn mein guter Freund mit dem dankbaren Herzen aber viel besser die Töne trifft. Darauf kommt es an. Singt Gott dankbar. Und wenn wir eine Dankbarkeit entwickeln im Herzen, wenn wir Lieder singen, dann kann sich das Wort Gottes in dir entfalten. Dann können sich diese Texte, die du gerade singst, dann können sie sich dir entfalten. Übt es doch bitte einfach mal ein, in die Lobpreiszeit zu kommen und sagen, Herr, jetzt will ich hier dankbar einfach sein. Und wenn du irgendeine Liedzeile gerade singst oder gesungen wird, dann sag doch einfach, genau, Herr, dafür danke ich dir. Dafür danke ich dir, was gerade eben gesungen wird. Und dann lässt du merken, dass die Lobpreiszeit, dass das Wort Gottes hier sich in dir entfaltet. Gut, fassen wir jetzt kurz zusammen, nochmal ein letztes Wort hier. Bibellesen darf es ein bisschen mehr sein. Lasset das Wort, nehmt noch eins zurück. Lasset das Wort des Christus reichlich in unter euch wohnen, indem ihr einander lehrt, erzählend weit unterweist, indem ihr einander ermahnt, euch Worte ans Herz legt, Verheißungsworte mit auf den Weg geht, in aller Weisheit, und indem ihr mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern Gott dankt und singt in euren Herzen. Die eingangs gestellte Frage hieß, darf es ein bisschen mehr sein? Ich habe vernommen von allen ja. So wie wenn ihr zum Metzger geht, sagt ihr auch ja. Wenn ihr in Zukunft zum Metzger geht und ihr hört diese Frage, darf es ein bisschen mehr sein? Dann wünsche ich mir, dass ihr sagt, da gab es so mal eine Predigt, und dann sagt innerlich, okay, ich sag auch ein bisschen, darf es ein bisschen mehr sein beim Bibellesen. Was beim Metzger geht, geht auch bei dir zu Hause und geht auch in deinem Lebensumfeld. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du ein Gott bist, dem wir am Herzen liegen. Und du hast alles dafür getan, Herr, über die Jahrhunderte, dass wir dein Wort in den Händen halten können, dass wir es lesen können, ja, dass wir sogar eine Fülle an Bibeln haben in unserem Kulturkreis, dass wir es auf dem Smartphone haben können, da wo sich technisch was entwickelt, dass da auch dein Wort hineinkommen kann. Wir tragen das Wertvollste in Händen, in der Hosentasche und in unserem Smartphone her. Dafür möchte ich dir ganz neu danken. Und Herr, lass uns das neu wichtig werden und groß werden und dass wir die Verantwortung wahrnehmen und wie gut es uns tut, wenn wir zurück zu den Wurzeln kommen und das überlegen, wie kann dein Wort wirklich reich in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meiner Seele Wohnung nehmen und eine Wirkung entfalten. Und wie kann dein Wort in meinem Lebensumfeld, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Kleingruppe, wie kann es wirklich eine Wirkungsentfaltung bekommen und wohnen? Ich möchte dich bitten, dass du uns in diese kreative Phase mit hineinnimmst, Herr, und dass du jedem gute Möglichkeiten und tolle Erfahrungen schenkst. Danke, dass wir da eine gewisse Verantwortung haben, aber es ist alles bereitet, dass dein Wort reichlich unter uns wohnen kann. Nun liegt es an uns. Und Herr, wir sagen, ja, es darf ein bisschen mehr sein. Amen.